schalter. Okay, Herr, du bist wunderbar, du bist herrlich. Und das, unser Verlangen ist, das dich zu erkennen. Erwecke uns in diese Hunger, diese Durst nach wahre, frische Wasser, nach Wasser des Lebens. Hilf uns kommen an die Quelle des Lebens heute durch dieses Wort. Nimm mich als kein Kanal, als ein Gefäß, der einfach ausgießt dein Wasser. Sprich einfach durch mich. Nimm so, wie ich heute bin, bei dieser Verfassung, und nimm das für deine Ehrlichkeit, Herrlichkeit. Vater, ich bitte dich, dass um das Brot des Lebens und das frische Wasser des Lebens. Das ist allein, was uns satt machen kann und uns erfrischen, uns wirklich erquicken. Vater, in Jesu Namen. Amen. Psalm 23, erste paar Verse. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen und führt mich zum stillen Wasser. Er erquickt meine Seele und führt mich auf die rechte Straße um seines Namens willen. Er erquickt meine Seele. So übersetzt Luther Schlachter. Im Neuen Genfer steht: Du erfrischst meine Seele. In meinem russischen Bibel steht: Du belebst meine Seele. Und englische King James: He restores my soul. Und das Wort sagt uns ganz deutlich und offenbart uns, dass unsere Seele öfter braucht die Erfrischung, Erquickung. Sie braucht auch ab und zu richtige Belebung. Und das Wort steht nicht in Vergangenheit. Das Wort bedeutet, in Übersetzung steht, ein Prozess. Das heißt, unsere Seele anscheinend kommt öfter in einen Zustand kommen, wo sie so erschöpft ist, so ermattet, abgebrannt, dass sie richtige Wiederherstellung braucht. Ich sage nichts Neues, wenn ich sage, dass unser Alltag, nicht heute, aber heute geht es am Morgen, unser Alltag, unsere Arbeit ist mit Stress verbunden, und das geht dann nicht an unserer Seele so spurlos vorbei. Ich sehe, wie Stress verändert unsere Mentalität, dass viele schon in den Arbeitsplätzen, Unternehmer, verbinden Stress mit der Leistung zusammen. Das Stress ist quasi schon ein Zeichen für eine gute Arbeit. Wenn du Stress hast, dann hast du viel zu tun. Du arbeitest produktiv. Wenn du keinen Stress hast, aha, dann hast du gemütlich. Dann hast du nicht so viel zu tun. Stress geht nicht an unserer Seele vorbei. Und du kannst dir vorstellen, an so einem produktiven Tag und noch dazu 2-3 Überstunden, du schleppst dich nach Hause. Und deine Kinder, die im Teenie-Alter sind, die verstehen, wo du so lange warst. Weil sie müssen schnell irgendwo gefahren werden, sie haben noch keinen Führerschein, zu meinen Freunden oder Freundinnen, oder du bist wieder unterwegs. Wenn du nach Hause kommst, schaust du in deinen Briefkasten, findest du deinen Umschlag. Dort erfreust dich über Nebenkostenberechnung. Und der Betrag schockiert dich. Und du vertiefst dich in die Gedanken, wie sollst du diesen nächsten oder übernächsten Monat überleben. Und nun blickt deine Frau, reißt dich raus aus diesem Zustand. Die komische Blick, die vorbeigeht und schaut auf dich. Und du erkennst auf einmal, dass heute ist euer Jahrestag. Und nach diesem ganzen Stress, du hast es einfach verbockt, vergessen, versäumt. Es ist zu spät. Und an diesem Abend herrscht eine bestimmte, angespannte Atmosphäre in dem Haus. Morgen ist wieder der gleiche Job, der gleiche Tag. Aber du bist ein Christ, du bist ein gläubiger Mann. Und die ist nicht egal, die lässt sich das nicht kalt. Und Gerechtigkeit auf deinem Arbeitsplatz und Gerechtigkeit von deinem Chef, die lässt nicht locker, gleichgültig Heuchelei in deine Kirche. Die Oberflächlichkeit vom nächsten Predigt. Und du entscheidest, diese Fehler zu tun, was du immer tust, die Wahrheit zu sagen, was bekanntlich ist, ist viel schwieriger als Lüge zu sprechen und mitzuspielen. und dass du steuerst auf einen Konflikt und das alles, dreh wie du willst, es geht nicht an deiner Seele vorbei. Du kannst nicht leben wie ein Christ, so wie das Wort das meint. Leben wir hier ein bisschen anders als alle leben, ein bisschen anders als diese Welt lebt. Du kannst nicht gegen Strom zu schwimmen und nie dabei abgelehnt zu sein, nie dabei verachtet zu sein, nie dabei verletzt zu sein. Das kann alles, alles nicht an deiner Seele spurlos vorbeigehen. Das ist der Grund, warum wir müssen wieder, immer wieder in Gegenwart Gottes reintauchen. Warum müssen wir ihn suchen und seine Gegenwart reingehen? Weil er stellt wieder her unsere Seele. Die Gemeinde ist ein Ort, ich vergleiche mit diesem stillen Wasser, wo wir trinken können, wo wir uns erquicken können. Das ist nicht ein Ort, wo wir die besser eine Elite vergleichen mit Menschen, die noch nicht unvollkommen sind. Das ist ein Ort für gebrochene Menschen, die nach frischem Wasser suchen. Aber so viel ich mich kenne, solange ich ein Christ bin, ich weiß nicht warum, aber etwas geschieht mit uns sehr oft, wenn wir zusammenkommen. Zur Versammlung, zum Gottesdienst. Ich weiß nicht warum, wir fangen an, uns zu benehmen, als hätten wir überhaupt kein Problem. Ist alles wunderbar, Paletti, alles unter Kontrolle, alles ist gut, Kinder, Finanzen, Arbeit, ist alles unter Kontrolle. Vielleicht unbewusst, wir produzieren diese Atmosphäre, diese künstliche Atmosphäre von Kraft und Erfolg. Wir verstecken unsere Schwächen und Fehler und versuchen, erfolgreich auszuschauen. Ich weiß nicht, warum wir denken, dass Gottes Gegenwart in unserem Leben ist von unserem Erfolg abhängig. Es sieht harmlos aus. Was ist dabei, wenn wir uns richtig vorstellen? Ja, ein bisschen ermutigen einander. Und Problematik ist, wenn du schlüpfst in eine Rolle, zieh so eine bestimmte Maske an, bau so ein Image, was du nicht bist. Du kannst danach nicht selber sein, wie du bist. Weil wenn du anfängst mit deiner Spielerei, du musst dieses Spiel fortsetzen, denn Show must go on. Die Menschen gewöhnen sich an dich, sie sehen, schauen auf dich. Und man muss mal Mut haben und Kraft, diese Maske abzuziehen und sagen, weißt du, in meinem Leben mache ich auch viele Fehler. Ich mache auch in meinem Leben öfter baue ein Mist. Und wenn ich ab und zu hier predigen darf, von der Kanzel sprechen, ich bin nicht besser als du. Ich kenne deine Probleme, ich gehe durch die gleichen Probleme, durch die gleichen Versuchungen. Ich kenne das alles, ich bin nicht besser als du. Und wenn ich ein bisschen besser mehr Bibel gelesen habe und flüssiger bete, ich habe keinen Bonus bei Satan. Er ist nicht netter mit mir. Wir sitzen im gleichen Boot. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt, wir können am Sonntag gute Schuhe abziehen, aber wenn wir nach Hause kommen, wir spüren, unsere Seele bleibt ohne Nahrung. Sie ist genauso ermattert und durstig wie vorher. Matthäus 26. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seine Seele? In Übersetzung steht, was hilft einem Menschen, wenn er Respekt von der ganzen Welt gewinnt und doch seine Seele verliert? Im Schlachterübersetzung geht es um Verlust vom Leben, vom Seele. Schlachterübersetzung spricht von einem Verlust. Können wir wirklich eine Seele oder Leben verlieren? Können wir wirklich eine Errettung verlieren? Ich möchte jetzt nicht theologisch tief gehen. Ich möchte jetzt nicht Lehre und Theorie von John Calvin mit Lehre und Theorie von Jakobus Arminius vergleichen. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber Fakt ist, unsere Seele kann nicht ohne Gott. Unsere Seele kommt nicht zurecht ohne Gott. Sie erstickt trocknet aus. Sie nehmen einen Schaden. So können wir ruhig sprechen von einem Verlust einer Seele. Darum, wenn Gott erst, was er macht, als er uns findet, irgendwo unten, in unsere Alltagsproblemen, irgendwo in unsere Mist, in unsere Graben, er zieht uns raus und erfrischt, belebt neu unsere Seele. Die Gemeinde, im Wort steht, du erquickst meine Seele. Du, der Herr, nicht du und mein Arzt, du und mein Psychiater, du und mein Trainer der positiven Gedanken, sondern du allein erquickst meine Seele. Das ist der Ort, das ist unsere Aufgabe, Gemeinde. Und ich glaube, wir haben das vergessen, weil Menschen verzweifeln, suchen nach Erquickung. Die Termine bei Psychiater sind im 6-8 Monaten voraus gebucht. Etwas läuft falsch. Hier ist die Erquickung und Belebung von Psyche. Seele ist die Übersetzung vom griechischen Psyche. Heilung. Manchmal denke ich wirklich, wir sind manchmal so beschäftigt mit unserem Image von erfolgreich zu sein, dass Gott kann uns nicht helfen. Er will einfach nicht einmischen, weil er sieht nicht, dass wir ihn brauchen. Ich möchte noch etwas sagen, ist subjektiv, seid nicht böse, aber ich bin der Meinung, dass Reformation, Erneuerung, Erweckung, nenn wie du willst, ist schwer möglich aus dem gleichen Grund. Reformation war immer ein Problem für Christen, für Kirche. Weil Reformation verlangt etwas von Christen, dass sie erkennen, dass sie Reformation brauchen. Wir können ruhig diese Jahr feiern, die Reformation. Wir feiern das schön. Aber es schockiert mich, was ich im Radio höre, dass die evangelische Kirche, sie feiert diese Jahr, aber die Zahl der Besucher geht zurück, trotz dieser Jahr der Reformation. Und was sie machen, das schockiert mich wirklich. Gott bewahre mich, dass wir gleiche Fehler machen. Sie suchen jetzt nach die Wege, um neue Strukturen, um Gottesdienst zu verschieben, vielleicht vom Sonntag auf Samstag, um besser anzukommen. Ist das alles? Und Menschen werden wahrscheinlich in Scharen stürmen, die evangelische Kirche. Wann werden wir endlich erkennen, dass wir genau wie damals, die Reformation ist ein Problem. Und dazu ist notwendig, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Dass wir Reformation brauchen. Dass wir das nötig haben, Gott. Denn alles, was wir beten, Gott segne unsere nächste Konferenz. Segne unsere Pläne. Wir singen und predigen und sagen die richtigen Worte eigentlich. Gott, du bist mein Erlöser. Du bist mein Erretter. Du bist mein Befreier. Es ist richtig. Klingt auch sehr gut. Was ich gelesen habe in zusätzlicher jüdischer Literatur, dass wir, viele von euch das kennen schon, aber das war tiefer für mich und deutlicher. Ich habe dort gelesen, dass jeder Name von dem Herrn hat eine Bedeutung und einen Zweck. Und Gottes Volk damals hat Namen des Herrn angerufen, je nach Situation und Lage, in welche sie steckten. Das heißt, sie wurden angegriffen von Feinden. Sie haben gerufen, Jahwe Zebaoth, der Gott, der Herrscher, hilf, kämpf für uns. Als sie Verpflegung brauchten, Versorgung, Jahwe Rohe, hilf uns, versorge uns, hilf uns diese Monate, die Dürre. Wenn jemand krank wurde, Jahwe Rapha, Gott, der Arzt, der Heilt. Versteht ihr, wir können singen, dass er Befreier ist, dass er Erlöser ist, Erretter ist, weil er dich bereits schon erlöst und befreit und errettet. Es ist gut, aber eigentlich ist dafür gedacht, Gott hat seinen Namen offenbart, damit, wenn du sagst, du bist mein Erretter, dann sagst du damit, Gott in meinem Leben ist etwas, was noch deine Errettung braucht. Du bist mein Erlöser. Wenn er für dich ein Erlöser ist, dann ist in deinem Leben etwas, was, wo du was verloren hast. Du brauchst eine Erlösung. Du bist mein Befreier, dann gibst du in deinem Leben noch etwas, vielleicht versteckt, vielleicht was du allein weißt, was dich noch bindet, die Ketten. Wenn wir Kraft Gottes erleben wollen in unserer Mitte, wir müssen lernen, auch ehrlich und aufrichtig zu sein mit ihm. Halleluja. Gefällt dir diese Predigt? Wisst ihr, der Hauptgrund, warum Menschen aus der Straße Kirche verlassen und sie wollen mit Christen überhaupt nichts zu tun haben? Das ist nicht die Drogen und Alkohol und alle diese Dinge, das alles ist nicht. Ich höre immer das Gleiche, das sind zwei Gründe. Christen leben nicht das, was sie sagen, und sie haben keine Liebe. Ich werde jetzt nicht über Liebe sprechen, sie haben Ahnung von der Liebe. Nur eine kleine Option, Liebe macht dich frei. Von diesen Imagen, von diesen Masken, von Ängsten. Wenn du liebst, du kannst deine Fehler zeigen. Wenn du mit Gottes Liebe erfüllt bist, du kannst versagen auch ganze deine Linie in deinem Leben. Aber niemand will sagen, dass du Heuchler bist, weil du liebst. Du bist echt. Liebe kann nicht heucheln. Liebe kann nicht Maske tragen. Liebe befreit dich von dieser Angst. Vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Ein paar Gedanken zum Thema Liebe. Warum haben die Recht, dass wir keine Liebe haben? Obwohl wir so nett sind immer. Ich entschuldige meine Art wieder, ne, heute. Mir geht es heute nicht so gut, ich bin erkältet. Okay. Ausrede. Jeremia 2,13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, lochige Zisternen, die kein Wasser halten. Menschen in der Welt wollen was trinken. Sie haben genug Dreck geschluckt in dieser Welt. Genug Dreck, genug Negatives. Sie geben das nicht zu. Ihre Seelen sind abgemagert. Durstig, sie suchen nach frischem Wasser, Leute. Und wir können natürlich versuchen, wie manchmal, was wir machen, aufrichtig nett zu sein und lächeln. Und das ist alles ist gut. Und alle zu lieben, es ist alles gut, diese Versuche auf jeden Fall. Aber wenn wir selber nicht erfüllt sind mit diesem frischen Wasser des Lebens, Menschen spüren diese Leere in uns, dass es nicht authentisch ist und nehmen Abstand. Ein Pastor, Bekannte, es ist nicht wichtig, wer. Er zeigte ein Glas und war erfüllt mit halbem Wasser, mit zu Hälfte mit Wasser. Er sagt, du kannst nicht geben, wenn du zur Hälfte erfüllt bist. Natürlich, wir Prediger, wir können, das ist unser Job, euch zu motivieren, euch zu pushen, in eurer Gewissheit zu reden, dass ihr das auch tut und abackert und dient dem Herrn in diesem Zustand. Wir können das. Und wir machen das wirklich. Das kann ich mir erinnern, wo du anfängst, Gott zu dienen, wo du selber keine Kraft hast. Und wir dienen Gott auf Kosten unserer Familie, auf Kosten unserer Beziehung, auf Kosten dieser Zeit mit Kindern. Wir machen alles und kommen zu Sackgasse. Wie viele Gemeinden, Pastoren quittieren ihren Dienst? Wie viel geben auf und wir werden verzweifelt? Weil wir haben für gute Sachen angefangen und nicht erfüllt waren. Wenn es sogar voll ist, du kannst nicht richtig geben. Wenn es über Rand fließt, das ist Qualität. Das ist Leben. Das ist das, was du geben kannst und musst geben. Jesus will, dass wir Überfluss haben in unserem Leben. Überfluss. Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und eins in Überfluss haben. Er ist gekommen dafür nicht, dass wir von letzter Kraft einen Dienst in die Gemeinde durchhalten. Es ist gut, Respekt vor dir. Ich kenne das auch, mit letzter Kraft zu dienen. Aber besser ist es von Überfluss. Und Voraussetzungen sind da. Er will dich nehmen und zum stillen Wasser führen und deine Seele erquicken. Halleluja! Einmal Amen, ist nicht schlecht. Es ist gut. Hat jemand Taschentuch? Ich weine fast. Ja, darum liebe ich über Durst und Hunger zu sprechen, weil Durst und Hunger sprechen schon für sich. Wenn du Hunger und Durst hast, ist alles in Ordnung bei dir. Du willst trinken, du willst essen. Und es ist eigentlich so wie beim Arzt, wenn du zum Arzt kommst, er will eine Diagnose feststellen, dann fragt dich, wie ist mit Ihrem Appetit? Ist alles okay? Essen Sie genug? Trinken Sie genug? Wenn schon das vorhanden ist, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und es ist schlimm, wenn ein Mensch Hunger und Durst verliert, wenn er nicht trinkt und nicht isst. Es geht schlecht ihm, er kann austrocknen, er kann sterben. So ein Mensch wird angeschlossen an eine Tropfendüse, wie sagt man das, ne? Tropfer. Und wir haben ein Bild, Mensch lebt anscheinend, ne? Er bekommt Nahrung, er bekommt Flüssigkeit, aber er ist ein Tropfer. Problematik ist meiner Meinung nach ist nicht diese, dass wir Gott als lebendige Quelle ab und zu verlassen. Es kann passieren. Es passiert uns, dir und mir, ab und zu wirklich, dass wir unauffällig von ihm, ungewollt uns entfernen. Es kann passieren, aber ich bin mir sicher, wenn du aufrichtig bist vor Gott und vor dir selbst, Durst nach frischem Wasser wird dich wieder zum Herrn bringen. Problematik ist, diese Alternativen, diese Quellen, diese Zisternen, die geben dir einen Eindruck, dass es gut ist, du kannst ohne Gott rauskommen, du kannst hier auch trinken, du kannst deine eigene Zisterne graben, deine eigene Brunnen graben und du wirst super leben. Es ist eine Illusion, eine Täuschung. Es gibt wirklich viel zu tun, es gibt einen Auftrag, es gibt eine Berufung von Gott auf unser Leben. Und Gott will keine Tropfen in unser Leben haben. Er will keine Zisternen, keine eigenen Brunnen. Er hat was anderes vorausgesehen für uns. Es sind die Ströme des lebendigen Wassers in unserem Leben. Ströme des lebendigen Wassers. Ströme des Kraft aus unserem Leben. Halleluja. Amen. Kleine Geschichte, dann kommen wir zu Ende. Die Geschichte von Hiob. Ihr kennt den, dieser Name sagt euch was, ne? Wer weiß, dass er hat alles verloren, kann man schon sagen. Er hat alles verloren. Er hat Eigentum verloren, Finanzen verloren, Immobilien verloren. Er hat Kinder verloren. Er hat Frauen nicht verloren. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich frage jemanden mal, war sie nicht genug gut für den Himmel? Hat sie sich nicht für den Himmel qualifiziert? Okay, das ist nebenbei. Er hat alles verloren. Weißt du, wenn du alles verlierst, wenn du verlierst deine Existenz, das bricht dich. Wenn du verlierst deine Kinder, Menschen, wie du liebst, verstehst du, das bricht dir dein Herz. Dieser Verlust kann nicht einfach so, erzähl mir was du willst, an deine Seele vorbeigehen. Und Kapitel 20, glaube ich, 20, Hiob mit letzter Kraft klammert sich an Gott und sagt Folgendes: Ich weiß, trotzdem mein Erlöser lebt. Und in diesem Moment übernimmt die Rede eine von seinen Freunden. Er hat drei Freunde gehabt, richtig tolle Freunde. Sie kamen, um ihn zu unterstützen. Und da spricht im 20,4 der Zophar. Ich werde nicht alles lesen, noch ganz, ganz kurz. Ja. Da ihr versteht, worum das geht. Eine Zurechtweisung zu meiner Schande muss ich hören, aber mein Geist treibt mich zum Antworten in meine Einsicht willen. Er fängt schon an, so gehoben. Und dann, was er spricht, ist Folgendes: Hast du nicht von allem alter Zeit her erkannt, seit der Mensch auf die Erde gesetzt wurde, ist das Frohlocken von Gottlosen kurz und die Freude vom Frevler währt nur einen Augenblick. Wenn auch sein Stolz bis zum Himmel reichte und sein Haupt die Wolken berührte, so geht es doch gleich seinem Gott auf ewig unten und die ihn gesehen haben, werden sagen, wo ist er? Wie ein Traum vorliegt er, man wird ihn nicht mehr finden. Er wird weggeschleucht wie ein Nachtgesicht. Das Auge, das ihn sah, sieht ihn nicht wieder, er erblickt ihn nicht mehr auf seinem Ort. Und so geht es weiter. Und alle Bibelforscher, ich habe es geforscht, sagen Ja und Amen zu dem, was dieser Mann sagt. Ja und Amen ist alles die Wahrheit, ist alles Gottes Wort. Er hat bestimmt eine tolle Bibelcollege gehabt. Sogar es wird viele erkennen einen bestimmten Stil und nehmen das auf für seine öffentlichen Reden. Er fängt so gehoben, abgehoben, so wirklich gewählt und kommt dort trotzdem auf den Punkt. Hat bestimmt eine theologische Ausbildung. Aber was er redet, berührt das Herz von Hiob. Ein Mann, der gebrochen ist, überhaupt nichts. Er spürt nicht mal einen Tropfen von Liebe, nicht mal einen Tropfen von Gnade, von Barmherzigkeit. Nicht einmal ein Tropfen von frisches Wasser, gar nichts. Freunde, und was ich damit meine, authentisch und echt und ehrlich zu sein, das heißt nicht, dass du jedem vertraust deinen Schmerz und deine Situation. Du kannst solche Freunde neben dir haben, die werden durch deine Schmerzen, deine Seele zerreißen, zerfleischen durch seine blöde Theologie. Für jedes Gebet bin ich dankbar, aber nicht auch ein Mensch, der so schnell zu dir sagt, brauchst du Gebet? Ich werde dafür beten, kein Problem. Ich bete, brauchst du Gebet? Ich bete, ja, klar. Was du brauchst, ist vielleicht ein einziger Mann, der erfüllt ist mit Heiligen Geist. Der erfüllt ist genau aus diesen Quellen, mit diesem lebendigen Wasser. Heiliger Geist wird übersetzt als ein Anwalt. Es hat auch eine Bedeutung, derjenige, der dich begleitet, ist immer dabei ist und geht durch diese schwierigen Zeiten mit dir durch. Ein Anwalt. Verstehst du, wenn du jemanden findest, es ist nicht einfach. Es ist leicht, wenn du ein bisschen so hörst, ein bisschen Predigten, liest du ein bisschen Bibel, besuchst du Gemeinde ein paar Monate, du kannst schon beten. Du kannst schon was sagen, du kannst schon was behaupten. Aber du brauchst jemanden, der immer dabei ist, der in der Lage ist, dich zu begleiten, der in der Lage ist, er wird deine Last auf sich auch nehmen und mittragen. Leicht jemanden zu finden, der einfach hier predigt von der Kanzel. Schwierig jemanden zu finden, der lebt, was er sagt. Schwierig jemanden zu finden, der einfach sagt, ich bin jetzt mit dir im Geist verbunden, ich werde deine Last mittragen. Und er will das tun, weil er erfüllt ist mit Heiliger Geist. Weil Heiliger Geist macht genau das. Er geht mit dir, er begleitet dich, er ist immer dabei und trägt den Last mit dir, nimmt den Last auf sich. Und Hiob 21,2, Hiob antwortet seinen Freunden: Hört mich doch einmal richtig zu! Das wäre wahrer Trost von euch. Hört mich doch einmal richtig zu, das wäre wahrer Trost von euch. Manchmal braucht man nicht viele Worte, Leute. Wenn jemand kaputt ist, dann musst du nicht gleich ihn belehren. Wir sind manchmal so unbarmherzig in die Familien, weil wir schon Christen sind, länger als 6 Monate. Wenn wir sehen so schnell und so gut die Fälle der anderen Partner, wir sehen das genau richtig und wir wissen genau, das, was richtig ist und was falsch ist. Und gnadenlos sprechen wir das richtige Wort, Argument. 100% das Wort Gottes, aber keine Gnade dahinter. Keine Barmherzigkeit. Seid barmherzig miteinander, Leute. Man braucht manchmal nicht viele Worte. Nicht umsonst steht in diesem Psalm, er führt uns zum stillen Wasser. Nicht umsonst, das gefällt mir auch, im Psalm 46,10 steht, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn du kommst in diesen Zustand, da brauchst du nicht Gott zu stürmen, Himmel beschirmen mit deinen alle Gebete und ihm zu versuchen zu beeindrucken, wie cool du bist. Einfach stille und tank auf. Es gibt Leute viel zu tun. Es gibt Berufung und Aufgabe für uns. Es gibt einen Auftrag und wir sollen tun, was wir tun sollen. Aber nicht aufgrund unsere Seele. Nicht aufgrund, nicht auf Kosten unserer Seele, nicht auf Kosten unserer Familie, nicht auf Kosten unserer Ehebeziehungen, nicht auf Kosten dieser kostbaren Zeit mit unseren Kindern, nicht auf die Kosten unserer Beziehungen mit dem Herrn. Amen. Und was ich jetzt sagen will oder tun will, ich will für euch beten. So genau wie für mich, weil ich brauche auch Kraft des Lebens, dass es wirklich für uns erschlossen ist. Es ist zugänglich. Es ist sogar nicht dein Wunsch, sondern steht, du führst uns zum stillen Wasser. Du erquickst unsere Seele. Hilf uns, das wirklich zu erkennen, dass wir das nötig haben. Dass wir nicht vielleicht, das spare mir das. Hilf uns, das zu erkennen, dass wir das nötig haben. Bitte hilf uns, das zu erkennen, dass wir das, vergib uns für unsere Zisternen, für unsere Brunnen. Schließ sie einfach und führe uns zu deinen Quellen. Erquicke unsere Seelen. Erfrische sie. Restauriere sie. Stell sie wieder her, belebe sie, reanimiere sie. Vater, im Namen Jesu, erfülle uns mit so einer Kraft, wie wir noch nie gespürt, gelebt und für möglich gehalten haben. Du bist der wahre Gott. Wir brauchen das, die Gemeinde braucht das, die Kirche braucht das, dieses Land braucht das. Deine Wasser des Lebens. Führe uns dahin. Hilf uns auch, stille zu werden und erkennen, dass du Gott bist. Hilf uns einfach zu diesem Ort kommen, zu diesem Moment, zu diesem Timing zu erkennen und dir nachzufolgen, um aufzutanken, auf die Beine zu kommen, Vater. Im Namen Jesu. Amen.